Und euch haben mich gefragt, wie es letztes Wochenende war und letzten Sabbat. Einige wissen vielleicht, dass ich letzten Sabbat in Bosnien-Herzegowina war. Das ist eine lange Strecke von hier zu fahren, war mir auch nicht so ganz recht, für einen Sabbat dorthin zu fahren. Es war eine Taufe und die Schwester, die getauft wurde, mit ihr habe ich angefangen, Bibelstudium, solange sie noch in München war, sie ist in Rente. Und sie hat jetzt die Entscheidung getroffen und dann hat sie gebeten und gebettelt, dass ich komme, um sie zu taufen, weil sie so Vertrauen hat. Oder ich weiß nicht, sage ich, aber das ist 1000 Kilometer, liebe Schwester. Sind dort auch Prediger, es ist egal, wer dich tauft. Nein, und dann habe ich mal gedacht, man kann auch nicht so die Gefühle der Menschen einfach so runterschrauben, habe ich auch mit der Vereinigung gesprochen und der Vereinigungsvorsteher sagt, geh nur, wenn das so ist, dann geh nur. Und so sind meine Frau und ich, wir haben aus München noch welche mitgenommen und ich kann euch sagen, es war so ein gesegneter Sabbat. Die Gemeinde ist ungefähr so 30, 40 Gemeindeglieder, ist nicht groß, aber an dem Sabbat war es so voll, war über 100 Leute da. Sie hat fast das ganze Dorf eingeladen, ihre Freunde. Sie ist so freundlich und viele Leute sind auf ihrer Seite dort. Und es gab auch welche, die zum ersten Mal in einer Adventgemeinde waren. Weil sie eigentlich nicht in die Adventgemeinde gehen wollten, aber weil sie so herzlich eingeladen hat, sind wegen ihr gekommen. Und es waren auch interessante Gespräche danach, wo die Leute zu mir gekommen sind und dann Fragen gestellt haben und sich bedankt haben. Sie haben zum ersten Mal das gehört. Eine Erwachsenentaufe, gibt es viele, die eine Erwachsenentaufe zum ersten Mal gesehen haben und erlebt haben. Und als ich das alles mal so erlebt habe und die ganze Atmosphäre in dem Ganzen und mit den Leuten gesprochen habe, nachher wird gesagt, lieber Gott, hat sich doch gelohnt. Die Fahrt war sehr anstrengend, aber wer denkt noch an die Fahrt, die anstrengend war? Wir sind von dort dann am Sonntag um 14 Uhr losgefahren und in Nürnberg zu Hause waren wir um 3:30 in der Nacht. Jetzt könnt ihr mal denken, wie anstrengend die Fahrt war. Meine Frau kann nicht abends oder nachts fahren. Das heißt, ich saß am Steuer von 14 Uhr bis 3:30 in der Nacht. 2 Pausen gemacht, 10 Minuten meine Schwiegermutter rausgehen lassen mit ihren Koffern, weil wir eilig hatten. Wir wussten, dass die Fahrt lang ist. Und in München die Schwester auch nur rausgehen lassen gegen 2 Uhr in der Nacht. Und dann gleich losgefahren. Und in Nürnberg zu Hause waren wir um 4 Uhr, 3:30. Dann haben wir gedacht, lieber Gott, du gibst Kraft, du gibst Konzentration. Es ist nichts passiert, wir haben so eine gute Fahrt gehabt. Und dafür bin ich auch dankbar. Aber wenn ich daran denke und dieses Geschehen an diesem Sabbat damit in Verbindung bringe, dann sage ich, es ist viel besser und schöner, was geschehen ist an dem Sabbat. Und die Leute wurden so richtig bewegt durch den Geist Gottes und durch diese Taufe. Und das, was ich erlebt habe, kommt in den Schatten. So, das ist meine Freude, die ich mit euch teilen wollte, weil einige mich gefragt haben, es ist so bekannt auch in dieser Gemeinde, dass ich letzten Sabbat nicht da war. Schade, dass die Schwester Seis hier war an dem Sabbat. Ich konnte nicht da sein, aber ich habe gehört, dass auch das toll war und schön von den Themen her. Und ihr seht, Gott ist am Wirken überall, wo sich Menschen versammeln, um sein Wort zu studieren und ihn loben und preisen. Auch für euch in Kroatien, ich weiß nicht, wo ihr wart, aber auf jeden Fall auch dort ist Gottesdienst. Es ist schön, dass man mal auch aus den eigenen Reihen mal rauskommt und auch mal erlebt, dass sonst wo in der Welt, auch wenn die Gemeinden klein sind, es gibt große Gemeinden, aber es gibt auch kleine Gemeinden. Es gibt Leute, die mehr bevorzugen kleine Gemeinden. Denn da sind sie mehr so familiäre Atmosphäre. Da kennt man sich gegenseitig. Da kann man an einem Sabbat jeder mit jedem sprechen und mal Hallo sagen. So in einer großen Gemeinde, dann ist es nicht so, dass alles möglich. Und von daher, egal wie groß oder klein, Gott ist da. Und wir erleben den lieben Gott und seinen Heiligen Geist. Und dann sage ich, Gott sei Dank. Das könnte auch unseren Glauben auch befestigen. Nicht nur zu schauen, eine kleine Schar hier, die sich von Sabbat zu Sabbat versammelt, sondern wir sind Teil einer großen Gemeinde, großen Kirche, Freikirche in der ganzen Welt. Und es ist schön, daran zu denken, dass Gott überall seine Kinder hat. Jemand hat gesagt, Adventisten und Coca-Cola findest du überall in der Welt. Egal in welchem Land du kommst, es gibt welche Getränke, wie zum Beispiel Coca-Cola, das ist bekannt in der ganzen Welt. Jemand war irgendwo in Neuseeland oder Fiji-Inseln und so hat erzählt, und dort ist es diese bisschen Wildnis dort. Aber die Adventisten sind dort und gibt es auch Adventgemeinde. Und von daher kam auch dieser Spruch, Adventisten und Coca-Cola sind überall in der Welt verbreitet. Nun möchte ich, dass wir zusammen zum Wort Gottes kommen in dieser Predigtstunde. Ich möchte gerne nochmal euch ans Herz legen, die Predigtreihe in der Gemeinde Marienberg, wo die 28 Glaubenspunkte dargestellt werden. Wenn jemand von euch mal Lust hat und Möglichkeit hat, an einem von den nächsten Sabbaten, es wird auf jeden Fall lange dauern, die Reihe wird irgendwo im März, so Gott will, und uns Leben schenkt, Mitte März wird die Reihe mit 28 Glaubenspunkten zu Ende kommen. Ich möchte gerne heute einen Teil davon auch hier mit euch teilen, die ihr vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt habt, dorthin zu sein. Ich möchte einen Text mit euch lesen. Im Psalm 8 lesen wir gemeinsam Verse 4 bis 9. Im Psalm 8 lesen wir gemeinsam Verse 4 bis 9. Hier sagt der Psalmist, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Alles hast du ihm gegeben. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch eigentlich? Was bist du? Was bin ich? Das ist mein Thema heute. Lass uns darüber nachdenken, was ist eigentlich der Mensch? Eine Frage, die die Menschheit beschäftigt. Viele Wissenschaftler versuchen zu erklären, was ein Mensch ist. Und wir können auch nicht so eins zu eins alles übernehmen und sagen, jawohl, Sie haben etwas Gutes gesagt, etwas Richtiges gesagt. Deswegen fragen wir uns, was ist der Mensch? Wo wir hier gelesen haben, der Psalmist fängt hier an, im Vers 4 über die Sterne zu staunen. Wenn ich mir die Sterne anschaue, wenn ich mir das ganze Universum anschaue, da frage ich mich tatsächlich, was ist der Mensch im Vergleich mit dem Weltall? Es wäre sicher interessant, wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich, sage ich euch gleich. Aber stellt euch mal vor, es wäre möglich, dass wir uns irgendwo inmitten von Universum begeben und von dort uns das Ganze rundherum uns anschauen. Und jetzt helfen uns die Wissenschaftler, vor allem die Astronomen, die die Sterne beobachten. Und da sagen sie, unter Milliarden der Sternensystemen schwebt irgendwo in einem Eckchen ein Wölkchen mit Milliarden kleinen Pünktchen. Eins davon ist unser Sonnensystem, unsere Sonne. Und um die Sonne kreisen 9 aller winzigsten Pünktchen. Und das dritte davon ist unsere Erde. Und auf diesem aller winzigsten Pünktchen leben über 7 Milliarden aller kleinsten Stäubchen. Eins davon bist du, eins davon bin ich. Ich gebe zu, wenn wir darüber nachdenken, sind wir überfordert. Wir sehen nur das, was wir vor Augen haben. Aber stell mal vor, es wäre tatsächlich möglich, mal so anzuschauen und sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich ein Mensch? Was? Nichts. Staub. Aber gar nichts. Wie viel Wert hat ein Mensch? Wie viel ist ein Mensch wert? Wir wissen, dass der menschliche Körper besteht zu 75% aus Wasser. Nehmen wir einen Menschen, der 100 Kilo wiegt. Das heißt, 75 Kilo oder 75 Liter davon ist nur Wasser. Und wie viel hat dieses Wasser wert? 75 Liter. Wenn man auch Regenwasser nimmt, wir kommen tatsächlich zu Gedanken, dass das nichts ist. Und anderes, was der Mensch noch hat, das sind diese sogenannten Spurenelemente, Kalk, Phosphor, Calcium. Da gibt es auch in unserem Körper Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff. Jemand hat gesagt, wenn man den Wert ausrechnet, das kennt ihr schon, das ist nichts Neues, ist der Mensch nicht mal 10 Euro wert. Noch weniger. Welche Gedanken bewegen dich, wenn du denkst, dass du nicht mal 10 Euro wert bist? Wie würdest du fühlen, wenn dein Prediger zu dir kommen würde und sagen würde, du bist nichts wert, nicht mal 10 Euro? Wärest du beleidigt? Vielleicht schon. Aber das sind die Tatsachen. Der Mensch ist nichts wert. Das müssen wir annehmen. Wir sehen auch, wie viel ist ein Menschensleben wert. Wir hören in den Medien, es genügt nur, dass wir Fernseher oder Radio aufmachen und dann sehen wir und dann hören wir, wie viele Menschen an diesem Tag umgebracht wurden oder getötet wurden oder gestorben sind. Das sind Hunderte an einem Tag. Das, was wir hören, was wir bekommen in den Nachrichten. Wer nimmt noch Notiz davon? Wer von euch hat mal oder ist auf die Idee gekommen, ein Heft zu nehmen und jeden Tag Nachrichten zu hören und mal zu addieren. Wie viele Menschen sind heute da, zumindest bekannt gegeben, in den Kriegsgebieten oder sonst wo, oder Überschwemmungen oder Feuer in Amerika oder wo auch immer. Wer ist auf die Idee gekommen, mal zu addieren an einem Monat, wie viele Menschen ihr Leben verlieren? Keiner nimmt Notiz davon. Wir hören nur die Zahlen. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen welche Menschen bewegen, irgendwas zu denken oder nur so, ach ja, so und so viele Menschen. Ich möchte damit sagen, das Menschenleben ist tatsächlich nichts. Meine Frau und ich waren gestern in der Stadt, haben etwas besorgt und in Nürnberg, in der Fußgängerzone hinter der großen Kirche, Lorenzkirche, liegt ein Mensch. und einige um ihn herum und versuchen mal mit Wasser ein bisschen zu aufzufrischen. Und er war so ein Älterer, schätze mal so 80. Er liegt da, die Frau neben ihm und sie weint und so, nein, geh mir nicht weg, nein. Und dann schauen wir, er bewegt sich gar nicht. Ob das Herzinfarkt oder irgendwas. Da fragt meine Frau so jemanden, der da war, habt ihr schon mal angerufen? Ja, ja, wir haben schon, weil wir auch ein bisschen helfen wollten. Und dann, tatu, hörst du. Und dann sage ich meiner Frau, lass uns mal gehen. Lass uns gehen. Ich will nicht schaulustiger hier sein, wenn ich sehe, dass vielleicht jemand zum Ende gekommen ist. Und wir sind gegangen. Und dann haben wir gedacht, was ist ein Mensch? Nichts. Und dann gibt es auch Ausrechnungen in der Welt, und das hat mich auch bewegt, wo ich gelesen habe, es gibt so viel an Rüstung und Explosiv, Sprengstoff und diese alle Waffen in der Welt, dass jeder Bewohner der Erde über 100 Mal sterben könnte. Das heißt, du musst nicht nur einmal sterben. Du kannst 100 Mal sterben. So viel gibt's in der Welt. Und es ist immer noch, diese Kriegsindustrie geht weiter und geht weiter. Und jetzt will auch, die Amerikaner wollen da angreifen, Syrien. Und die anderen sagen nein. Und die dort, ich möchte jetzt nicht Politik hier reinmischen in meine Predigt. Ich möchte nur uns bewusst machen, was in der Welt passiert. Dass die Großmächte, was ist für ihn, wenn die Menschen noch mehr umgebracht werden wegen seinem Angreifen dort und so. Also wer denkt noch daran? Der Mensch ist tatsächlich nichts. Und jetzt verstehe ich den Psalmisten, der hier im Psalm 8 fragt, was ist eigentlich der Mensch? Aber auf der anderen Seite, jetzt möchte ich euch mal auch ermutigen. Die Bibel sagt uns, dass wir, also du und ich, alle Menschen, etwas Großartiges sind. Ist das nicht gut? Ich freue mich, dass es dich gibt. Hast du schon mal diesen Satz gehört? Ach, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. In den Augen Gottes sind wir etwas Großes. Ein Text in Zacharia 2, Vers 12 sagt, wer euch antastet. Wie geht der Text weiter? Warum denn? Wenn wir so klein sind. Wer euch antastet, der tastet meinen Augenapfel an. Sagt nicht ein Mensch, nicht der Obama, nicht mit Putin, sondern das Gott sagt der allmächtige Gott. Was hat er davon? Wer bist du denn? Ein Stäubchen, nichts bist du. Vor allem, wenn du sagst, ich will nicht Gott folgen. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nur an meinen Bauch. Es gibt solche Menschen, steht auch in der Bibel, ihr Gott ist ihr Bauch. Und wir wollen nicht zulassen, dass unser Gott unser Bauch ist. Es gibt welche, die sagen, ich glaube nur an meinen Geldbeutel. Was ich habe, das weiß ich und daran glaube ich. Und trotzdem, der allmächtige Gott, schau zu diesem Menschen, der das sagt, liebevoll und sagt, ich habe meinen Thron verlassen. Ich bin auf die Erde gekommen, mein Leben zu geben für dich, dass du gerettet bist. Also ich kann euch sagen, wir können nicht richtig verstehen, wie wertvoll wir sind in den Augen Gottes. Was ist ein Mensch? Ich möchte gerne mal so richtig auf die Bibel zur Bibel kommen und auf das achten, was die Bibel sagt, was wir eigentlich sind. In meinem ersten Gedanken habe ich mir aufgeschrieben hier, geschaffen nach dem Bilde Gottes. Lass uns diesen Text zusammen lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 27. Der Mensch, der auch so klein ist und nichts ist, sagt die Bibel, du bist geschaffen nach dem Bilde Gottes. Was bedeutet das für uns? Erstes Buch Mose, Kapitel 1, lesen wir Verse 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh, über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Interessant an dieser Stelle auch zu sagen, Adam, der erste Mensch. Adam ist nicht dein Name, so hieß er, aber das ist kein Name, sondern Adam ist der Mensch. Das wisst ihr, Gott schuf den Adam als Mann und Frau. Im Kapitel 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen, sagt Luther hier. Das Wort Nefesh heißt lebendige Seele. Das Erste, was wir hier in der Bibel über uns Menschen erfahren, ist, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Gott formte den Menschen aus der Erde vom Acker, aus dem Staub. Aber das Wichtige dabei ist zu erwähnen, dass der Mensch nicht Staub bleiben sollte, sondern Gott selbst, er beugte sich über den Menschen und er blies ihm den Lebensodem in seine Nase. Es bleibt nicht Staub. Der Mensch soll leben. Der Mensch soll denken. Der Mensch soll lieben. Der Mensch soll auch schaffen und auch sich entwickeln können. Das war die Idee Gottes mit den Menschen. Und so, wenn wir das so richtig ins Detail gehen wollen, dann sagen wir, als Gott das gemacht hat, dann fingen auch Organe an, der Mensch fing zu leben an, und zwar sich zu bewegen, zu atmen. Vielleicht klingt das für einen oder den anderen als ein Märchen. Wir Menschen können uns das nicht vorstellen. Das ist auch ein Zeichen, dass wir nur Menschen sind, dass wir begrenzt sind. Wir können nicht alles verstehen, aber so ist es. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Interessant ist die Frage, was bedeutet das für einen Menschen, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist? Gott hat ihm sein Odem des Lebens gegeben. Und diesen Odem haben auch andere Geschöpfe. Wenn wir an die Tiere denken, was da in Prediger Kapitel 3 steht, der gleiche Odem des Lebens, im Urtext Ruach. Den gleichen Ruach haben auch die Tiere bekommen. Was macht uns Menschen besonders, anders als die Tiere? Interessant war mir so mal ein Gedanke von einem bekannten Theologen, heißt Emil Brunner. Er erzählt in seinem Nachdenken, was macht den Menschen anders als die Tiere? Der Mensch hat eine Verantwortlichkeit von Gott bekommen. Dieser Gedanke, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, das gibt uns eine Verantwortung. Und der Sinn dieser Verantwortung ist eigentlich Liebe. Jesus hat das gut formuliert in diesen zwei Geboten, wo er die 10 Gebote zusammengefasst hat. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das macht dich besonders. Das macht dich anders als die Tiere. Ein Unterschied zu den Tieren. Und dann einen interessanten Satz sagt er, hat mir sehr gut gefallen. Er hat gesagt, wenn wir das nicht erfüllen, da sind wir nicht Menschen. Versteht ihr? Wir sprechen über die Unmenschen. Es gibt Menschen, die unmenschlich handeln. Wenn du das nicht erfüllst, wozu dich Gott geschaffen hat, nach seinem Bilde, Wenn du diese Verantwortlichkeit vernachlässigst, dann bist du kein Mensch. Dann bist du ein Unmensch. Und du handelst unmenschlich. Und es gibt viele Menschen, die vieles unmenschlich getan haben. Und dann vergleicht er mit Affen. Weil viele sagen, dass die Menschen von Affen gekommen sind. Sagt er, aber zu einem Unterschied. Es gibt keine Unaffen. Aber es gibt Unmenschen. Der Affe hat nicht diese Verantwortlichkeit. Der Affe ist nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen, auch wenn da irgendwelche Ähnlichkeiten festzustellen sind. Aber es gibt keine Unaffen oder Unfüchse oder Unhunde. Es gibt nicht, aber Unmenschen gibt es schon. Und der Mensch ist auch imstande, auch ein Unmensch zu sein. Und wenn er nicht nach dieser Verantwortlichkeit handelt, dann verliert er diese Bezeichnung, nach dem Bilde Gottes zu schaffen, sondern tatsächlich kann er sich selber mit den Tieren vergleichen. Und viele Menschen wollen das und sie glauben sogar, dass sie von den Affen gekommen sind. Aber im Unterschied, dass es keine Unaffen gibt. Deine Verantwortung und vor allem der freie Wille, den Gott dir gegeben hat. Du kannst wählen. Entweder bist du ein Mensch oder bist du ein Unmensch. Wenn du ein Mensch bist, dann handelst du laut dieser Verantwortlichkeit, die Gott dir gegeben hat. Geschaffen nach dem Bilde Gottes. Interessant. Noch ein Gedanke in dieser Richtung. Geschaffen nach dem Bilde Gottes zeigt eine Gemeinschaft, wie auch drei Personen der Gottheit, der Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist, in einem vollkommenen Verhältnis miteinander stehen und leben. So sind wir Menschen geschaffen, in einer Gemeinschaft zu leben, in einer vollkommenen Gemeinschaft. Das Erste, was wir da erwähnen können, ist die Ehe, in einer glücklichen Ehe, wo die Menschen tatsächlich, auch Mann und Frau, sich bemühen, einer den anderen glücklich zu machen. Dann ist es eine Gemeinschaft nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also wir stellen fest, dass dieser Gedanke, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, ein Vorrecht ist im Vergleich mit den anderen Geschöpfen, aber gleichzeitig ist das auch eine Verpflichtung. Verpflichtung, den Willen Gottes und den Sinn, warum er uns geschaffen hat, weiterzugeben und so zu leben. Wir haben gelesen im Text in der Bibel, geschaffen als eine lebendige Seele. Nochmal die Gleichung. Erde vom Acker plus Odem des Lebens ist gleich eine lebendige Seele. Der Mensch ist, somit er ist eine lebendige Seele. Wir haben nicht den Bericht, dass der Mensch eine lebendige Seele hat, was allein für sich existieren könnte, sondern nur in einer Gemeinschaft. Und das ist ein Begriff, das viele Menschen verdreht haben. Jemand hat hier über eine Beerdigung erwähnt, du hast das. Und der Pfarrer sagt, er ist jetzt gespaziert mit Jesus. Die Menschen glauben daran und sprechen über unsterbliche Seele. Die Bibel spricht nicht über die unsterbliche Seele, sondern sie spricht über eine lebendige Seele, die eine Gemeinschaft von Körper, Geist und Seele ist. Lass uns mal diesen Text lesen in 1. Thessalonich, Kapitel 5, Vers 23. Es ist sehr wichtig, was dieser Text für uns sagt. 1. Thessalonich, Brief, Kapitel 5, Vers 23. Dürfte ein sehr bekannter Text sein. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Was soll Gott hier heiligen? Nur die Seele? Was sagt dieser Text? Gott heilige euren Leib. Das ist der Körperbau. Fleisch, Blut, Knochen. Das soll heilig sein. Gott möchte das heiligen. Gott heilige euren Geist. Was ist dieser Geist? Intelligenz, Fähigkeiten, das Leben, das Gott dir geschenkt hat, möchte er heiligen. Gott heilige eure Seele. Was ist das? Eure Triebe, Gefühle, Wünsche. Das ist etwas, was ein Teil von einem Menschen ist. Und aus diesem Grund spricht man auch in unserer Sprache über Seelen. Wenn man sagt, da waren 120 Seelen miteinander zum Gottesdienst versammelt. Sicher waren nicht irgendwelche Seelen, die da geflattert oder woanders waren, sondern das waren Menschen, die da gewesen sind. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist eine Frage sehr wichtig, was geschieht mit den Menschen, wenn er stirbt? Es ist nichts, was unsterblich ist. Die Idee von einer unsterblichen Seele ist alt. War auch bekannt zu der biblischen Zeiten. Es ist nicht eine Erfindung der Neuzeiten. Auch Jesus und die Apostel haben diese Lehre gekannt. Aber nie haben sie, weder Jesus noch die Apostel, noch irgendwelche Schreiber der Bibel, diese Lehre bestätigt, dass die Seele, nachdem der Mensch gestorben ist, irgendwo geht und alleine für sich leben kann. Paulus sagt entschieden, steht entschieden dagegen und sagt ganz deutlich im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16, dass nur Gott allein die Unsterblichkeit hat. Gott allein hat die Unsterblichkeit. Es gibt nichts auf der Erde, was unsterblich ist, sogar auch nicht die Seele. Der Mensch hat gesündigt. Der Mensch ist ein Sünder geworden. Römer 6, Vers 23, der Sündenlohn oder Sold ist der Tod. Da stirbt der Mensch samt Leib, Geist und Seele, weil er die Gebote Gottes oder das Wort Gottes übertreten hat. Aber Paulus, interessant, wir kennen diesen Text, Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Wie geht's weiter? Aber die Gabe Gottes, also merkt ihr, fast im gleichen Atemzug, sagt er, er resigniert nicht, er sagt nicht, oh weia, was machen wir jetzt? Wir sind Sünder geworden und der Lohn für die Sünde ist der Tod. Punkt, aus, fertig. Sagt er nichts mehr. Nein, fast im gleichen Atemzug sagt er, es stimmt und es ist so. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Aber, es gibt ein Aber und das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und wir wollen diese frohe Botschaft auch predigen. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, Gott war nicht überrascht, auch am Anfang, wo die Menschen gesündigt haben. Er hat einen Erlösungsplan gemacht, noch bevor er irgendwas auf der Erde geschaffen hat. Und jetzt geht er Schritt für Schritt. Jesus kommt, Gott kommt auf unsere Welt und stirbt für uns Menschen, ermöglicht jedem Menschen, menschlich zu sein, nicht Unmensch zu sein, sondern Mensch zu sein und das zu erleben und zu bekommen, was Gott eigentlich geplant hat. Eine Frage, die sehr oft gestellt wird, ist, vielleicht habt ihr auch die Frage gehört oder bekommen, wenn Gott tatsächlich gewusst hat, dass der Mensch sündigen wird, warum hat er ihn überhaupt geschaffen? Wenn tatsächlich so ist, dass Gott alles wusste, und wir wissen, Gott ist allwissend, das ist etwas, das wir Menschen nicht uns vorstellen können, allmächtig und allwissend, Wenn er tatsächlich gewusst hat, wie viele Kinder, wie viele Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte sterben werden und leiden werden, warum hat er überhaupt den Menschen geschaffen? Es gibt so Überlegungen. Aber wir beschränken uns, wir sprechen mit Menschen. Warum hat Gott uns Menschen geschaffen, wo er wusste, dass wir sündigen werden und dass wir sterben werden? Margarete, du hast die Antwort. Okay, du zitierst einen Text in der Bibel. In Jesaja steht dieser Text, dass alle, die Gott geschaffen hat, zu seiner Ehre hat er sie geschaffen. Aber ist das der richtige, der Hauptgrund? Otto.
Es war Liebe. Er hätte sie nicht gebraucht, aber er hat gewusst, ich möchte den Menschen schaffen zu meinem Bilde, ja. Ja, damit er Gott repräsentieren kann.
Genau. Das ist die zweite Antwort. Es gibt eine dritte Antwort. Ich warte auf meine Gedanken. Vielleicht trifft jemand meine Gedanken. Andreas.
Dass er zeigen wollte, dass jeder einen freien Willen hat, dass man selber entscheiden kann, ob man jetzt sich für oder gegen Gott entscheidet.
Dankeschön. Eine vierte Antwort. Aber nicht das getroffen, was ich gedacht habe. Wer wagt es noch was zu sagen? Margarete. Eine fünfte Antwort, wertvolle Antworten, aber noch nicht getroffen, das, was ich denke. Ihr könnt nicht treffen, was ein Mensch denkt. Vielleicht schafft die Michaela.
Zur Rechtfertigung des Charakters Gottes.
Zur Rechtfertigung des Charakters Gottes. Eine sechste Antwort. Eine tolle Antwort. Wertvolle Antwort. Aber ich sage euch, es ist alles in Ordnung. Aber ich habe im Moment an etwas gedacht. Gott wollte den Menschen für alle Ewigkeit haben, mit ihm zu leben. Diese 6000 Jahre, wie die Bibel darstellt, Menschheitsgeschichte, Leid und alles, was die Sünde mit sich gebracht hat. Was ist das im Vergleich mit der ganzen Ewigkeit? Ein Stäubchen. Denn Ewigkeit, Gott ist ewig und er hat den Menschen geschaffen, ewig zu leben. Und Gott nimmt in Kauf auch sein Tod, auch diese Menschheitsgeschichte, weil er an das Ende denkt. Wenn das vorbei ist, wenn das zu Ende kommt, wenn das Böse und die Sünde vernichtet wird, dann kommt eigentlich das, was Gott haben möchte. Und wir lesen Offenbarung Kapitel 21, hier ist die Hütte Gottes mit den Menschen und er wird mit ihnen leben. Gott wird da sein für alle Ewigkeit. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Leid, noch nichts, sondern nur das, was Gott neu geschaffen hat. Das ist unser Ziel. Wenn wir das nicht als Ziel haben, dann frage ich mich, warum leben wir überhaupt auf dieser Erde? Jetzt kommt eine wichtige Frage, die ich mal auch gehört habe von jemandem. Wenn ich am Ende meines Lebens mich zurückdrehe und alles mir aufliste, was ich alles geschafft habe und wie ich alles gelebt habe, wo ich auch in der Welt gelebt habe und jetzt kommt zu Ende, ist das eigentlich das, was ich erreichen wollte? Gibt es etwas darüber hinaus, was wichtig ist? Und es gibt etwas darüber hinaus. Und das ist das ewige Leben mit Gott, mit allen heiligen Engeln. Wir sind Menschen begrenzt. Wir können nicht uns vorstellen, wie das alles ist. Wir sehen nur das, was wir vor Augen haben. Aber durch den Geist Gottes können wir auch das uns anschauen und sagen, lieber Gott, auch wenn ich so klein bin und nichts bin, du liebst mich. Du hast alles getan. Mein Wunsch ist für mein Leben und für meine Lieben und für alle aufrichtigen Menschen, dass sie zu dieser Besinnung kommen und dass wir uns alle vom Thron Gottes auf der neuen Erde treffen. Das ist unser Ziel. Was ist der Mensch? Jetzt komme ich zu Ende. Nichts. An sich nichts. Aber geschaffen nach dem Bilde Gottes. Du trägst eine Verantwortung, wenn du ein Mensch bleiben möchtest. Sonst bist du ein Unmensch. Sonst handelst du unmenschlich. Es gibt keine Unaffen. Aber es gibt Unmenschen. Weil der Mensch die Verantwortlichkeit hat. Gott möge uns helfen, dass wir richtig verstehen, was der Wille Gottes ist mit dir und mit mir. Und dass wir Menschen geschaffen nach dem Bilde Gottes bleiben. Und dieses Bild auch weitertragen auf unsere Mitmenschen, dass noch viele zur Erkenntnis kommen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Das wünsche ich uns allen. Gott möge uns dabei segnen. Amen. Danke dir für alle Gedanken, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir für dein Wort. Danke dir, dass du uns nach deinem Bilde geschaffen hast, dass wir nicht wie die anderen Geschöpfe sind, auch nicht wie die Affen. Wir sind deine Kinder. Du hast einen Plan mit uns. Du hast uns auch eine Verantwortung gegeben. Wir wollen Menschen bleiben. Hilf du jedem von uns, dass wir das verstehen, was du damit gemeint hast. Wir wollen mit dir leben für alle Ewigkeit. Danke, dass du uns erlöst hast, dass du uns das ermöglicht hast. Für unsere Sünde hast du gezahlt mit deinem Leben. Wir danken dir dafür. Sehr oft wissen wir nicht, das zu schätzen. Sehr oft vergessen wir auf das. Aber du kannst uns helfen, dass dieser Gedanke uns vor Augen steht, dass wir uns ständig fragen können, was willst du von uns und mit uns erreichen? Wir wollen für die ganze Ewigkeit mit dir leben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Steh du uns bei unserem Alltag. Du kennst unsere Kämpfe, unsere Probleme, unsere Schmerzen und Schwierigkeiten. Bitte, hilf du uns. Ich bitte dich auf unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie auch den Weg zu dir wählen und dass wir alle vorbereitet und glücklich dir begegnen können, wenn du, Jesus, bald wiederkommst. Bitte dich für diese Gemeinde hier in Neumarkt. Es ist ein Wunsch hier, dass diese Gemeinde auch ein Licht hier sein kann, dass viele Menschen, die immer noch nicht die wahre Botschaft und ihr Herz nicht dir übergeben haben, dass sie zur Besinnung kommen, zur Entscheidung. Und ich bitte dich, dass du uns alle benutzt hier. Ich danke dir für all die Erfahrungen, die wir gehört haben, für die Menschen, die doch ihr Herz auftun. Segne du auch sie mit deinem Heiligen Geist. Und lass uns zu dir schauen und mit diesen Menschen auch näher zu dir kommen. Wir loben und preisen deinen Namen für all die guten Gaben, die du uns jeden Tag schenkst, aber auch für deine Verheißung. Ein ewiges Leben mit dir. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.